Herzlich willkommen beim Entscheidungsnavigator, dem Podcast zum Thema einfach entscheiden in Teams und Organisationen. Aber wie treffen Teams und Organisationen die besten Entscheidungen und wie können wir eine Entscheidungskultur schaffen, in der alle Beteiligten eingebunden werden? In diesem Podcast gehen wir genau diesen und weiteren Fragen auf den Grund. Bist du bereit? Dann kommt hier auch schon dein Moderator, Christian Kudela.
Hallo und auch von meiner Seite herzlich willkommen zu dieser Episode. Doch in der heutigen Ausgabe bin ich nicht Host, also Gastgeber, sondern Gast. Anfang April hat mich der wunderbare Julius Geiger zu seinem Podcast Entertaining Ideas eingeladen und wir haben über Wege zu besseren Entscheidungen gesprochen. Und ich habe das Gespräch super spannend gefunden und von Julius auch das Okay bekommen, dass ich den Inhalt, das komplette Gespräch, auch euch zur Verfügung stellen kann und darf. Und in dem Sinn wünsche ich euch viel Spaß, nicht mit mir in der Rolle als Gastgeber, sondern als Gast, der zu vielen Fragen rund um das Thema Entscheiden Rede und Antwort steht.
Bevor wir gleich in das Thema einsteigen, du blickst jetzt nun ja schon auf einige Jahre Berufserfahrung zurück. Mhm. Was hat dich ursprünglich inspiriert, in diese Richtung zu gehen?
Ja, das ist rückblickend natürlich immer sehr leicht zu sagen. Also ich glaube, es war in meinem allerersten Studium, auch an der Donau-Universität. Das Studium war Professional Teaching and Training. Und das war so ein erstes Andocken, auch mit Frage, wie können wir gute Ausbildungen in Organisationen machen und auch manchmal herausfordernde Themen übersetzen und auch in die Organisation einbringen durch Schulungen, Schulungsmaßnahmen. Und zu der Zeit hatten wir gerade bei uns in der Firma, wo ich angestellt war, ein paar große Projekte am Laufen, wo es sehr schnell auf die Frage gekommen ist, können wir da in die Entscheidungen verbessern? Also wir haben gemerkt, es passt gut, wir haben gute Leute, aber irgendwo ist so ein bisschen der Hund drinnen. Und das war so der erste Berührungspunkt, wo ich mich aus unter Anführungszeichen professioneller Sicht, aus dieser Weiterbildungssicht, da auch mit dem Thema beschäftigt habe, habe auch damals eine Projektarbeit dazu geschrieben. Und das war es dann auch schon wieder. Also das Thema war dann quasi abgegessen, hat gut funktioniert, wir haben ein paar Erkenntnisse draus gezogen. Und ein paar Jahre später, bei meinem zweiten Studium, also ein bisschen Bildungsjunkie, bin ich dann irgendwie wieder auf das Thema gekommen, habe gemerkt, da gibt's was, da braucht's was. Und habe mich dann im Zuge der Masterthesis, wo ich das Glück hatte, auch mit guten Kooperationspartnern knapp 4000 Führungskräfte zu befragen, wie entscheidet ihr eigentlich und vor allem, welche Einflüsse wirken auf eure Entscheidungen in den Organisationen? Und auch da, die Masterthesis ist sehr gut geworden, also auf die bin ich nach wie vor stolz, also die blätter ich auch immer wieder gerne. Und dann war das Thema auch wieder so ein bisschen abgegessen und abgelegen und ich habe dann auch die Firma damals verlassen, habe mich selbstständig gemacht in der Organisationsberatung und als Trainer. Und ein paar Jahre später ist dann ein sehr großer Kunde an uns herangetreten und hat gefragt, wir brauchen was zum Thema komplexe Entscheidungen treffen oder entscheiden in komplexen Situationen. Und das war dann so der dritte Touchpoint, wo ich gesagt habe, ja, Christian, jetzt ist es dein Thema. Ja. Also es ist so oft wieder gekommen, dass ich gesagt habe, es hat mich immer wieder interessiert. Und ich hatte damals das Glück, eben mit dem großen Kunden quasi ein sehr schönes Konzept aufzubereiten. Und das war dann so der Startpunkt, um es nicht nur, ich sage mal, nebenbei als Hobby mich damit zu beschäftigen, sondern auch dann tatsächlich in meine eigene Beratungs- und Berufspraxis mit einzubauen.
Mhm. Was treibt dich dann aber an, eben anderen zu helfen, bessere Entscheidungen zu treffen?
Also der Niklas Luhmann hat gesagt, Organisationen bestehen aus zwei Dingen, Kommunikation und Entscheidungen. Und ich glaube, all das, wie wir die Welt gestalten, was wir daraus machen, wie wir auch unsere Zukunft formen, beginnt damit, irgendwann eine Entscheidung zu treffen und sagen, ja, so machen wir das oder so und nicht anders oder doch Variante C. Und dieser Ursprung der Handlung, dieser Antrieb zu sagen, okay, so wird's, das ist aus meiner Sicht der größte Hebel. Natürlich gehören dann auch die Fragen dazu, wie führen wir es aus, wie kommunizieren wir es, aber so der Ursprung der Zukunft, der steckt für mich in der Entscheidung. Und ich glaube auch, dass wir in einer sehr stark veränderlichen Welt leben, also dass Dinge einfach sehr schwierig vorhersagbar werden und dass sich die, sagen wir so, die Entscheidungsmodi, wie es auch ich noch an der Uni gelernt habe, Die sind davon ausgegangen, dass wir ein sehr sicher, ein sehr vorhersagbares Weltbild haben. Und die letzten Jahre haben gezeigt,
dass es überhaupt nicht so ist.
Ist nicht. Und darum glaube ich auch, dass wir eine neue Art des Entscheidens brauchen. Und da habe ich für mich einfach ein paar Zugänge gefunden, die ich einfach auch gern weitergeben möchte. Mhm. Und ich auch merke, dass das ist ein bisschen anders. Vielleicht im ersten Moment ein bisschen überraschend. Aber auch schon sehr auf die Rückmeldung bekommen, dass es sehr hilfreich ist, ein bisschen anders an das Thema ranzugehen.
Mhm. Anders und dann auch flexibler an das herangehen zu können?
Natürlich. Also dieses klassische, wir machen jetzt einen 5-Jahres-Plan und der wird exekutiert und umgesetzt. Ja, das
kann man ja immer noch versuchen. Also
ich glaube, es ist gut, ein Ziel zu haben. Aber der Weg da, der muss flexibel sein. Jetzt kann man natürlich sagen, das hat was mit Agilität zu tun. Ja, sicher auch. Aber ich glaube sehr wohl auch die Möglichkeit, es selber zu gestalten und sich selber bewusst zu werden, dass der Weg nicht das Ziel ist, sondern das Ziel ist das Ziel und der Weg entsteht, währenddessen wir gehen und die Entscheidungen treffen in der Umsetzung.
Ja, und dass wir dann eben mit Entscheidungen jeweils irgendwie so einen Keim pflanzen für einen möglichen Raum der Zukunft, in den wir dann reingehen können.
Genau, ja.
Dann, ich habe von dir auch noch ein Zitat gefunden, das du mal genannt hast, das ich sehr spannend fand. Und zwar folgendes: Die Weisheit eines Menschen misst man nicht nach seinen Erfahrungen, sondern nach seiner Fähigkeit, Erfahrungen zu machen. Kannst du auf das noch ein bisschen genauer eingehen?
Ja, sehr, sehr gerne. Also was hilft dir? Ganz viele Erfahrungen, wenn du sie nicht nutzt. Und durch dieses Nutzen machst du wieder neue Erfahrungen. Also die Idee dahinter ist zu sagen, okay, wir haben unsere Erfahrungen, wir wollen die natürlich nutzbar machen, daraus lernen, um neue Entscheidungen zu treffen oder Entscheidungen darauf basieren. Und dadurch schaffen wir wieder neue Erfahrungen durch dieses Erleben.
Ja.
Also da kommt auch so ein bisschen diese Komponente von Mut dazu. Also nicht in dieser eigenen, wie soll ich sagen, Erfahrungswelt zu bleiben, sondern das auch auszuleben und in Entscheidungen umzusetzen, um dadurch neue Erfahrungen zu machen. Also es geht darum, aus meiner Sicht nicht in diesen Stillstand zu verharren, zu sagen, haben wir immer schon so gemacht und ja, ich weiß eh, wie es geht.
Ja.
Sondern hier ganz bewusst zu sagen, diese Neugier auch auszuspielen und zu sagen, schauen wir mal. Und entweder es klappt und wir lernen daraus oder es klappt nicht und wir haben auch was daraus gelernt.
Ja, also das ist so ein dann zyklisch emergenter Prozess ist, wo ich mit einer Entscheidung und mit Mut, dann diese auch auszuführen, dann mehr Informationen gewinnen und dadurch meine Entscheidungsqualität ich stetig verbessern kann.
Genau. Also hier wirklich ein Stück weit den Mut haben, auch Entscheidungen zu treffen, auch wenn wir es nicht ganz genau wissen.
Ja.
In dem Wissen oder in der positiven Vorausschau, dass wir daraus lernen. Und das ist, glaube ich, so einer dieser Paradigmenwechsel. Also sehr oft war immer so in der Vergangenheit, wir müssten Entscheidungen aufplanen, wir müssen sie durchrechnen und wir konstruieren uns eine Zukunft und glauben, dass sie sicher ist und stabil ist und treffen dann die Entscheidung. Und genau dieser Paradigmenwechsel, glaube ich, gerade aufgebrochen. Wir müssen davon ausgehen, dass die Zukunft eben nicht mehr vorhersagbar, stabil und sicher ist. Und gerade deswegen müssen wir entscheiden. Also wir müssen den Mut haben, über diese Unsicherheit drüber springen zu können und zu sagen, ich will nicht sagen, scheiß drauf. Ups, darf man nicht sagen. Aber zu sagen, wurscht. Also wir gehen das Risiko ein. Also wir gehen nicht mehr, wir spielen nicht auf Sicherheit, sondern wir spielen auf Risiko. Und natürlich im Rahmen der Möglichkeiten. Aber wichtig ist dann zu sagen, wurscht, probieren wir's, gehen wir's an. Mit allen Vorkehrungen, die wir getroffen haben. Aber machen wir neue Erfahrungen. Und im Idealfall bringen sie uns näher und im Worst Case helfen sie uns nur weiter zu sagen, passt, so nicht, dann gehen wir einen neuen Weg oder probieren was Neues.
Aber man ist irgendwie weitergekommen in dem Prozess. Ja. Dann, wo ich mich auf das Thema vorbereitet habe, waren irgendwie so zwei Fragen. Wie oft treffen wir Entscheidungen? Was sind so die wichtigen davon, oder dass es halt auf jeden Fall ein Spektrum gibt, wie groß eine Entscheidung sein kann. Und da in der Recherche bin ich drauf gekommen, dass wir angeblich 20.000 Entscheidungen pro Tag treffen. Das sind dann 830 pro Stunde. Und 13 pro Minute. Das heißt, alle 5 Sekunden, wenn es da so schön verteilt, treffen wir da scheinbar eine Entscheidung. Was dann, ja, also wir atmen so 10 bis 15 Mal pro Minute. Das heißt, wir treffen, um es jetzt da diesen Vergleich zu machen, so oft Entscheidungen, wie wir atmen. Das heißt, Entscheidungen sind einfach so ein essentieller Bestandteil von unserem Leben. Und dann die Frage an dich, was sind die wichtigen Entscheidungen?
Ich würde vielleicht da noch ganz kurz ausholen wollen.
Sehr gerne.
Ja, also die Literatur oder die Forschung sagt zwischen 20 und mittlerweile schon teilweise 23.000 okay, Entscheidungen am Tag. Ja, das ist richtig. Dem kann ich auch etwas abgewinnen. Also ich habe es noch nicht nachgezählt. To be fair. Aber ich kann ihm insofern was abgewinnen, weil ich sage, jede Entscheidung ist ja ein Stück weit auch handlungsauslösend. Mhm. Also welche Frage stelle ich? Was ziehe ich an? In der Früh stehe ich auf oder drücke ich nochmal den Wecker auf Snooze? Zähne putzen? Ja, nein. Das sind in sich genommen alles Entscheidungen, die wir treffen. Mit dem Hinweis, wir treffen sie halt nicht bewusst. Also ganz viel treffen wir unbewusst oder wird ein Stück weit für uns entschieden. Und das erleichtert uns ja auch. Also das nimmt uns ja auch Denkleistung ab. Mhm. Und wenn man die Zahlen so ein bisschen weiterverfolgt, dann scheint es, dass wir in etwa 200 bis 300 bewusste Entscheidungen am Tag treffen. Und da ist, glaube ich, diese Entscheidung zu sagen, okay, also diese Unterscheidung vor allem, also sagen, passt, es gibt Entscheidungen, an die kann ich mich erinnern, da bin ich mir bewusst, dass eine Entscheidung ansteht. Und da sind wir in etwa bei die 200 bis 300.
Was immer noch viel ist, aber um ein gutes Stück weniger, also die 20.000.
Deutlich weniger, genau. Also das ist das eine. Und die Frage, was sind wichtige Entscheidungen davon? Das können natürlich auch Entscheidungen treffen, die wir unbewusst, also Entscheidungen sein, die wir unbewusst treffen. Also es kann sehr wohl auch eine wichtige Entscheidung sein, bei Rot an der Ampel stehen zu bleiben. Wir treffen sie nicht bewusst, aber sie kann unser Leben erhalten, wenn man so will. Also ich glaube, hier ist dann immer die Frage, wie wir diese Wichtigkeit messen. Also die Frage ist, was macht jetzt eine Entscheidung wichtig oder besonders?
Wichtig für was?
Genau. Mhm. Also die Annahme, sage ich einmal schon, ist so, dass wir, wenn wir Entscheidungen als wichtig erkennen, dann sind wir uns dessen bewusst und dann sind wir bei diesen 200 bis 300. Mhm. Also so gesehen könnte eine mögliche Antwort sein, alle Entscheidungen, die wir bewusst treffen, sind auf jeden Fall wichtig.
Ja.
Weil wir bewusst darüber nachdenken. Also wir holen sie ins quasi vom Unbewussten, von diesem Autopiloten in unser Bewusstsein und nehmen uns Zeit und schenken dieser Frage eine Aufmerksamkeit. Das wäre eine Möglichkeit. Und Beispiel Fußgängerampel. Ich glaube auch, dass es wichtige Entscheidungen gibt, dessen wir uns gar nicht bewusst sind, dass die jetzt in dem Moment wichtig sind oder gut für uns sind. Mhm. Und im weitesten Sinn vielleicht auch lebenswichtig sind.
Ja. Ja, dass sich vielleicht dann da eine Unterscheidung von zwei Kategorien aufmacht. So Entscheidungen, die wichtig sind für unser Überleben und dann eben für unsere Qualität des Lebens. Mhm. Ja, das war für mich einfach eine Aussage, ein Zitat, wo sich so eingebrannt hat, wo ich vor einer Weile eben von Annie Duke, einige Bücher über das Thema Entscheidungen geschrieben. Ich glaube, es war Thinking in Bets, wo sie eben schreibt, dass die Qualität unserer Entscheidungen die Qualität unseres Lebens bestimmt. Ja. Klar, gibt es dann noch diese Glückskomponente, die auch eine Rolle hat. Aber mir hat es auch sogar gefallen, um das ins Intro dort vom Podcast zu nehmen. Und finde das dann so spannend, wenn man sich das so vorstellt, so zwei Achsen. Eine Achse ist unsere Lebenszeit von 0 bis, ja, wie alt wir auch werden. Mhm. Und dann die andere Achse eben die Qualität in unserem Leben. Und wir mal zur Geburt vielleicht nicht bei 0 schon irgendwo starten. Und dann, dass halt irgendwie manchmal runtergehen kann und dann aber wieder rauf. Und dass diese Veränderung dann auch wieder halt mit Glück zu tun hat, aber auch mit unserer Entscheidungsqualität.
Mhm. Ja.
Das fand ich dann ein unglaublich schönes Bild.
Mhm. Ja.
Dann, was können jetzt so Symptome von schlechten Entscheidungen sein, die man vielleicht so gar nicht bewusst hat? um das jetzt dann noch so sehr groß zu stellen?
Also, öffnen wir ein zweites Türchen. Ja. Die Frage ist, woran messen wir denn eine gute oder eine schlechte Entscheidung? Und da gibt's ja sehr wohl auch Schulen, die sagen, naja, wir messen das immer am Ergebnis. Mhm. Und da halte ich dagegen, naja, also wenn ich jetzt Geld brauche und ich verspiele meinen letzten Dollar im Casino und gewinne den Jackpot. Also war das jetzt eine gute Entscheidung, auch wenn das Ergebnis tippitoppi war? Vermutlich nicht. Mhm. Da war sicher die Glückskomponente dabei. Also die Entscheidung ist schwierig nur am Ergebnis messbar. Es hat sicher eine gewisse Komponente, aber es gibt auch sehr wohl eine, ich sag mal, eine Schule oder einen Stream, der sagt, wir können die Entscheidung oder die Qualität einer Entscheidung nur zum Zeitpunkt der Entscheidung messen oder feststellen. Nicht einmal messen, aber feststellen, mhm, indem wir auf dieses Entscheiden, also den Prozess schauen und sagen, wie sind wir an die Sache rangegangen? Wie haben wir die Informationen gesammelt? Wie haben wir diese Auswertung gemacht? Wie sehr haben wir vielleicht Leute mit einbezogen? Wie sehr haben wir vielleicht auf unser Gefühl gehört? Und dann wird die Entscheidung getroffen und das ist eigentlich der einzige Zeitpunkt, wo wir hier einen Maßstab anlegen können und sagen, haben wir das Bestmögliche getan, um eine gute Entscheidung zu treffen? Mhm. Und ab dann geht es quasi von der Unsicherheit, wenn man so will, des Entscheidens ins Risiko über. Und dann sind wir im Kontext, in der Umwelt und wir können gute Entscheidungen treffen. Und wenn sich die Welt ändert, wenn irgendwas passiert, das vielleicht vorhersehbar war, dann müssen wir schauen, warum haben wir nicht daran gedacht. Und es gibt auch Dinge, die sind einfach schwer vorhersagbar. Mhm. Und wenn das eintritt, kann man noch immer sagen, die Entscheidung war gut, aber das Ergebnis ist halt anders geworden als ursprünglich gehofft oder geplant.
Mhm. Also auch dann die Differenzierung von, okay, ich habe Kontrolle über den Entscheidungsprozess, aber dann halt eben nicht mehr die volle Kontrolle über den Outcome.
Naja, ich kann den Outcome sehr wohl noch beeinflussen im Sinne der Umsetzung, der, mhm, Execution. Ja, also ich treffe meine Entscheidung und dann ist die Frage, wie setze ich sie um? Das ist auch ein Punkt, der, wie soll ich sagen, in manchen Organisationen sehr gern, wie soll ich sagen, übersprungen wird. Also, wir haben eine Entscheidung getroffen.
Und jetzt erste, hätte ich gerne das Ergebnis.
Genau, jetzt entweder sofort das Ergebnis oder dann ist halt sehr schnell die Frage, und was bedeutet das für uns? Was müssen wir jetzt machen? Was muss ich jetzt ändern oder anders werden? Und dann ist meistens so eine sanfte Stille im Raum, weil genau diese Umsetzungskomponente fehlt. Und jetzt auch sagen wir, je nach Entscheidungsprozess oder Modell sind diese Umsetzungsphase entweder im Entscheiden schon mit reingedacht, mhm, und bei manchen ist es aber auch lustigerweise abgekoppelt. Also da geht das geht die Entscheidung oder das Entscheiden bis zu dem Zeitpunkt, wo halt die Wahl getroffen wird zwischen Option A, B, C oder D. Und dann wird es quasi übergeben an etwas anderes in die Umsetzung.
Mhm.
Und ich bin eher ein Anhänger zu sagen, lass uns diese Umsetzung, diese Execution auch gleich mitdenken, mit berücksichtigen, weil das kann ich ja vorbereiten, das kann ich vordenken.
Ja.
Und ich glaube, das ist schon noch eine wichtige Komponente, auch um die Qualität der Entscheidung zu steigern.
Mhm.
Nicht, dass man sagt, das war eine gute Entscheidung, aber sie hat leider nicht der Realität standgehalten und somit doof.
Ja, Realität-Test, Fail. Okay, dann lass mich die Frage noch ein bisschen anders formulieren. Was können dann so Kosten sein von einer schlechten Entscheidung? Oder ja, lassen Sie es einfach nur mal schlechten Entscheidungen und haben im Hinterkopf, dass es mal die Entscheidungsqualität und ein Outcome gibt.
Ja. Kosten, das reicht von einem saloppen Oje, weil es vielleicht nicht sehr wehtut, bis hin zu schwerwiegenden Entscheidungen, die in einem sehr schlimmen Fall vielleicht für Führungskräfte, für eine Organisation auch ein Stück weit existenzbedrohend sind.
Mhm.
Also das heißt jetzt nicht, das Leben endet. Könnte theoretisch natürlich auch sein. Aber man sagt, da trifft man jetzt Entscheidungen, die nicht nur den Impact jetzt auf die Organisation, auf das direkte Umfeld haben, sondern auch auf das soziale Umfeld, also dass mehr davon betroffen sind, als vielleicht die Entscheidung selber treffen. Und da gibt es in der Vergangenheit sehr wohl unterschiedlichste Entscheidungen, die vielleicht für die eigene Organisation, für das eigene Umfeld sehr profitabel waren, aber sich im Sinne von Langzeitkosten oder vor allem Langzeitfolgen sehr negativ für die Gesellschaft oder auch Umwelt ausgewirkt haben.
Mhm.
Und da ist auch so ein bisschen die Frage jetzt im Sinne der Kosten, wie weit setze ich diesen Rahmen, um die Kosten zu erfassen? Ja. Also schaue ich auf mich, der entscheidet, schaue ich auf mein System, meine Organisation oder beziehe ich auch Gesellschaft, Umwelt und potenzielle Langzeitfolgen mit in die Entscheidung mit rein.
Zukünftige Generationen, die dann vielleicht...
Bis hin zu Generationen, ja.
Auch davon betroffen sein können.
Ja.
Und um da die Frage noch ein bisschen nachzuschärfen, wo siehst du vielleicht eben gerade Punkte, Kosten, die meistens übersehen werden? Ich glaube, dass wir uns eben bestimmten Kosten vielmals eh schon bewusst sind und dieses Bewusstsein von hohen Kosten oder Konsequenzen ja vielmals auch, ja, die Entscheidungen sich dann so schwer anfühlen lassen. Aber wo hast du aus deiner Erfahrung so bestimmte Punkte, die halt leichter mal übersehen werden oder auch im Prozess nicht so berücksichtigt?
Ich glaube, und da komme ich wieder zu einem meiner früheren Statements zurück. Wir haben aus der alten, ich sage jetzt bewusst bisschen sarkastisch oder bisschen pointiert, in der alten Betriebswirtschaftslehre sind wir es gewohnt, auf unsere Bilanz zu schauen. Mhm. Also da ist der Maßstab unsere Bilanz, unser Profit, unser Return, unser was auch immer.
Ja.
Und ich glaube, dass selbst wenn Kosten oder im weitesten Sinne auch Impact oder im schlimmsten Fall natürlich auch Schäden entstehen, die sich vielleicht nicht unmittelbar in der eigenen Bilanz widerspiegeln, Umwelt, Gesellschaft, Generationen, dass das noch zu wenig berücksichtigt wird. Und dann ist immer so ein bisschen die Frage, naja, wie sehr, jetzt betriebswirtschaftlich gedacht, bin ich bereit, vielleicht meinen Profit zu reduzieren im Sinne des Allgemeinwohls?
Ja.
Und das ist ein, ich sage mal, glaube ich, nach wie vor ungelöstes Dilemma, Klammer, in der alten Betriebswirtschaftswelt. Weil wir diesen Kostenfaktor, der manchmal auch ganz schwer zu beziffern ist, nicht berücksichtigen oder nur ganz, ganz schwer berücksichtigen können oder vielleicht auch wollen.
Mhm.
Weil das ja auch vielleicht dann die Frage nach einem Gewissen eröffnet, wo man sagt, sind wir uns dessen bewusst, was wir da tun und wollen wir das auch? Selbst wenn die Bilanz sagt, yes, go for it, glaube ich, ist die ein oder andere Entscheidung, wäre es geschickter gewesen, sie nicht zu treffen.
Mhm. Und dann sind wir ja beim Punkt, in was für einer Wertewelt sind wir, in was für einer Wertewelt agieren wir und wie sehr ergibt sich durch diese Wertewelt einen Fokus auf mich und auf meinen Tribe oder auf meine Organisation und wie sehr ich dann auch mal andere damit einbeziehe. Ja. Was sind dann, wenn wir jetzt bis weg von schlechten Entscheidungen und den Kosten davon hinzugehen, was sind denn jetzt Faktoren, die dazu führen, dass wir eine gute Entscheidung treffen oder gleich spezifischer, dass wir einen guten Entscheidungsprozess haben?
Ich glaube, die Antwort ist jetzt schwierig kurz zu fassen.
Go for it.
weil ich glaube, die Antwort, oder wir finden Ideen für eine Antwort auf unterschiedlichsten Ebenen. Also es ist, ein lieber Kollege von mir sagt, nicht jede richtige Entscheidung ist auch eine gute Entscheidung.
Mhm.
Und ich glaube, das hat genau was mit diesen Folgekosten, mit diesen Auswirkungen zu tun. Also was sind jetzt Faktoren für gute Entscheidungen? Ich glaube, im ersten Schritt versuche mal ein gutes Lagebild mal zu erschaffen. Also nicht nur zu schauen, okay, welche Entscheidung steht an, sondern auch ein bisschen zu schauen, worin bewegt sich denn diese Entscheidung? Also ein Stück weit zu schauen, was ist der Kontext? Wo ist diese Entscheidung eingebettet? Und worauf wirkt diese Entscheidung denn?
Mhm.
Also hier...
den Problemraum verstehen,
den
oder?
Den Problemraum verstehen und damit gleichzeitig auch den Lösungsraum verstehen.
Ja.
Also das hilft natürlich. Aber auch so ein bisschen das, unter Anführungszeichen jetzt aus systemischer Sicht, diese Abhängigkeiten zu erkennen. Also nicht nur zu sagen, das ist linear, ich entscheide und das sind die Folgen, sondern eben auch so ein bisschen links, rechts zu schauen, was passiert da noch alles oder was wirkt alles auf mich ein. Also ich glaube, das ist schon sehr, sehr hilfreich, weil es dann den Blick auf einmal auch weitermacht und zu sagen, das ist jetzt nicht nur eine Entscheidung für meinen Betrieb, weil ich kann natürlich sagen, passt, das ist eine Entscheidung, die treffen wir in dieser Organisation, aber in der Organisation arbeiten Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die gehen ja auch hinaus und tragen ein Wertesystem, aber auch Entscheidungen im Idealfall mit,
ja.
Die tragen das in die Familie, in die Gesellschaft wieder zurück. Also da sind wir auch so ein bisschen in dieser wie wirkenden Entscheidungen.
Oder auf was für Instanzen wirken Entscheidungen? Ja.
Oder auch natürlich auf welche Instanzen, genau. Also ich glaube, dieses Lagebild zu verstehen, wo habe ich denn überhaupt Berührungspunkte, Anknüpfungspunkte mit dieser Entscheidung? Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube auch, dass es sehr hilfreich ist und die Entscheidungsqualität auch verbessert, wenn wir tatsächlich in die Entscheidung kommen. Und das ist das, was wir vorher schon kurz angesprochen haben. Also den Mut auch zu sagen, ich akzeptiere, dass die Zukunft nicht vorhersagbar oder vorhersehbar ist. Ich kann die nicht in ein Excel-Sheet packen. Also natürlich kann ich Auswertungen machen, aber zu sagen, puh, sind wir uns nicht sicher, machen wir noch einmal eine Recherche, noch einmal eine Analyse, das ist nur bedingt hilfreich. Also irgendwann einmal zu sagen, passt, wir agieren mit unter Unsicherheit und dementsprechend dann auch mal zu sagen, es wird nicht besser. Also wir können jetzt noch Tage, Stunden, Wochen in irgendwelche Auswertungen stecken, aber es verschiebt sich nur. Also weil die Zeit, die wir mit der Auswertung verbringen, verschiebt ja nur den Entscheidungszeitpunkt und die Zukunft nach vorne ist halt unsicher und gewiss. Mhm. Also hier auch den und da sind wir wieder beim Mut, zu sagen, passt, gerade in dieser Unsicherheit trotzdem eine Entscheidung zu treffen.
Ja.
Also ich glaube, das, wie soll ich sagen, hebt insofern die Qualität, weil ich schneller daraus lernen kann. Also ich kann jetzt, ich sage mal, 100 Tage, man, das ist ja ein einfaches Beispiel, ich kann 100 Tage in eine Analyse stecken und sagen, wir wissen es jetzt, wir glauben, wir wissen es ein bisschen besser und dann eine Entscheidung treffen. Oder ich kann auch nach 10 Tagen sagen, so, wurscht, wir entscheiden jetzt und haben dann 90 Tage Zeit, darauf zu reagieren.
Mhm. Und also ich vielleicht kann, auch neue Entscheidungen
wieder zu treffen. Und neue Entscheidungen zu treffen, genau. Also dieses ein Stück weit einlassen auf, der Weg entsteht im Gehen. Das Ziel ist wichtig. Die Vision, wo wollen wir hin, was wollen wir erreichen? Also das Große im Bild zu haben, aber die kleinen Schritte halt nicht mehr vorzuplanen. Also ich sage dir mal so ganz gerne ein Beispiel. Also ich kann mich noch erinnern, in meiner Kindheit, wenn wir nach Italien gefahren sind, gab es irgendwo diese alten Faltkarten im Auto, da ist mit einem roten Marker eingezeichnet worden, wie wir fahren und an die Strecke haben wir uns gehalten. Das kann funktionieren. Wenn ein Stau ist, wenn eine Straßensperre ist, dann steht man halt und sagt, ja, da stehen wir halt jetzt, aber das wäre unser Weg gewesen. Und da, glaube ich, erleben wir halt schon ein bisschen mehr, unter Anführungszeichen, alle möglichen Navigationssysteme, die sagen, passt, ich gebe das Ziel ein und quasi laufend wird überprüft, gibt es eine schnellere Strecke, gibt es irgendwo Staus, Verzögerungen und die Strecke adaptiert sich im Fahren. Also ich habe sie vorgeplottet, aber ich erlaube mir genau diese Abweichungen, wenn eine Grenze zu ist, wenn ein Stau ist, wenn ein Unfall ist, um hier auch Umfahrungen zu finden, andere Wege zu finden, die man vielleicht ursprünglich nicht gedacht hat. Mhm. Die vielleicht auch ursprünglich gar nicht in die Idee gekommen wären, weil sie vielleicht in Summe länger sind, aber in dem Moment
dann trotzdem
ist die trotzdem schneller, der bessere Weg ist. Mhm. Und genau dieses, wir wissen es nicht und wir vertrauen ein Stück weit dem Prozess, dass er auch den Weg schafft beim Gehen durch nicht mehr diese eine große Entscheidung, die halt auf 5 Jahre vorgeplottet wird, sondern sagen, passt, wir entscheiden viel öfter in kleinen Schritten und haben dadurch die Chance, laufen zu lernen. Also dieses Umdenken ein Stück weit, ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz großer Faktor, der die Qualität von Entscheidungen verbessert.
Um da kurz einzuhaken, was kann dann so eine gute Heuristik sein? So wie viel Prozent an Sicherheit, an Prognose? Oder ja, wo sollte ich dann am besten in die Entscheidung gehen und sagen, okay, ich bin jetzt bei 70% und sage, ja, reicht eigentlich schon. Ich habe jetzt nur mehr dann weniger Return, wenn ich mich weiter damit beschäftige. Ja. Wo würdest du das irgendwie prozentuell so grob einordnen?
Ja, da gibt es lustigerweise auch zwei Antworten aus unter Anführungszeichen der Forschung oder der Literatur. Eine sehr, wie sagen, populäre Antwort hat auch dann Jeff Bezos sehr stark geprägt, der gesagt hat, 80%, good enough. Und ich glaube, dieses good enough, das ist der Punkt. Also not perfect, good enough to continue. Und wenn man jetzt ein bisschen auch reinschaut, das korreliert auch ein Stück weit auch mit dem Pareto-Prinzip. Also ich kann mit 20% des Invests, kann ich 80% gut erreichen. Also da scheint es eine gute Heuristik zu geben, zu sagen, wir investieren 20% von dem Geplanten und kommen gut hin, beziehungsweise wir schauen, dass wir geschätzt 80% der Informationen, der Basis beisammen haben, um darauf zu entscheiden. Also das ist so eine Antwort. Und die zweite Antwort kommt ein bisschen aus dem Eck der Statistik. Die sagt, es gibt also diese berühmte 37%-Regel, die sagt, wenn du eine Entscheidung triffst in einem neuen Gebiet, das du nicht kennst, also da ist ein bisschen der Kontext auch wichtig, dann reichen 37% grob, damit du eine gute Ahnung hast, wohin es gehen soll. Also sinngemäß, Hausnummer, wir haben eine ganz neue Stelle zu besetzen und wir haben die selber noch nicht genau definiert. Wir wissen, wir brauchen Unterstützung, aber wir wissen noch nicht genau, ob das in die eine oder andere Richtung geht. Dann könnte man jetzt sagen, wir machen 100 Interviews und da sagt eben jetzt die Forschung, so nach 37 Interviews hast du ausreichend Informationen und Basis beisammen, um das Problem zu erfassen und eine Entscheidung zu treffen. Also die Qualität des Lagebilds, was ich vorher gesagt habe, das wird dann nur mehr noch minimals besser. Also ganz am Anfang habe ich natürlich eine hohe Lernkurve und ab dann kann ich den Rahmen so beschreiben, dass ich konkret jetzt bei einem Interview sagen kann, ja, dich braucht man, dich braucht man nicht oder das passt gut oder passt nicht gut.
Ja.
Und da ist wieder ein bisschen, darum habe ich vorher gesagt, auch der Kontext, das kommt eher aus dem Umfeld, wenn ich nicht genau, also wenn die Unsicherheit sehr hoch ist, dann circa ein Drittel Invest.
Ja, und da gibt's auch einen TED-Talk dazu, der mir jetzt gerade einfällt, von einer Mathematikerin, mir fällt der Nachname gar nicht ein, wo sie eben genau über diese Statistik gesprochen hat, dass die eine sehr, sehr universelle Statistik ist und man auch beim Partnerwahlverhalten, ich glaube von Fischen oder so, eben beobachten konnte und dann eben das war als Regel, dass man in den ersten 37% seines Dating-Lives so alle Partner rejecten soll und danach die next bessere Person wählen soll, die halt im Vergleich von deinen Erfahrungswerten dann sich daraus ergibt.
Ja, genau mit dieser Idee zu sagen, diese ersten 37 Partner helfen mir zu wissen oder zu entdecken, was will ich, was gefällt mir, was will ich nicht. Also so ein bisschen auch so dieses Go-No-Go und dieses Zielbild zu definieren. Und ab dem Zeitpunkt, wenn dann jemand in dieses Bild reinpasst, wo man sagt, gilt, dann aber auch zu sagen, wird genommen. Genau auch im Sinne der, wie soll ich sagen, der Optimierung des Zeitinvests.
Ja.
Also natürlich kann man sagen, es kann doch mal 1-2% besser werden. Aber dann dauert es halt wieder sehr lang.
Ja, und ich glaube, dann sind wir auch bei einem sehr wichtigen Punkt eben, was heißt es, Entscheidungen sehr spät zu treffen oder Entscheidungen nicht zu treffen oder zu spät zu treffen, was ja auch wieder dann Kosten hat, um nochmal auf das einzugehen. Ja.
Genau, und vielleicht auch da gleich reinzugehen. Das ist spannenderweise auch also ein sehr lieber Kollege von mir, der sich auch mit dem Thema beschäftigt, der hat das einmal sehr detailliert untersuchen und hat gesagt, wie wenn Entscheidungen vorbereitet werden, bereiten wir sehr oft diese Optionen vor. Also es gibt Variante A, B, C oder D. Aber was nicht aufbereitet wird oder vorbereitet wird, ist, was kostet es uns, wenn wir uns jetzt nicht entscheiden? Das ist ja, streng genommen ist das ja auch eine Entscheidungsmöglichkeit, die aber ganz selten beziffert wird. Also wir sind uns zu selten bewusst, was das Nicht-Entscheiden kostet oder für Auswirkungen hat. Und dadurch wird es so als, naja, dann machen wir halt noch einmal eine Gesprächsrunde oder schauen wir da noch mal kurz rein, ohne zu wissen, was das für eine Auswirkung hat. Oder halt eine Organisation am Ende des Tages auch kostet, jetzt heute in diesem Meeting keine Entscheidung zu treffen.
Ja. Wir waren zuerst noch bei der Frage, was sind so die Faktoren, also dann noch weitere, die da gleich anfallen. Ich hätte ganz sonst einen Punkt, den ich schon gedacht habe.
Sag mal.
Biases.
Ja. Ha. Ja. Die kürzeste Antwort zu Biases ist ja.
Ja, wir haben sie.
Ja, wir haben sie alle. Sie sind da. Und was hier sicher reinkommt und im Sinne des, welche Faktoren für gute Entscheidungen, hier glaube ich, hilft es auch gerade bei größeren Entscheidungen und auch bei Entscheidungen, wo wir uns dieser Unsicherheit stärker bewusst sind, wenn es darum geht, neues Terrain zu betreten, hilft es, glaube ich, sehr gut, in Teams zu entscheiden. Mhm. Auf der einen Seite bringe ich dadurch unterschiedliche Perspektiven zusammen, wenn das Team möglichst heterogen ausgewählt ist. Also hier unterschiedliche Expertisen, Erfahrungen und Perspektiven zusammenzubringen, die einfach dieses Entscheidungsbild noch stärker anreichern und ein Stück weit abrunden. Und im Sinne der Bias ist, ja, wir haben sie. Und trotzdem hat jeder ein bisschen anders. Das heißt, hier können wir versuchen, auch durch das Übereinanderlegen von Entscheidungsperspektiven auch gut den einen oder anderen Bias ein bisschen entschärfen.
Und vielleicht auch das mal überleben, wenn die Biases aufeinander clashen, dass in diesem Zusammenstoß sie auch vielleicht sichtbarer werden.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, irgendwo stehen wir gerade so in der Bias-Benennung bei 140, 146 einzeln benennbare und beschreibbare Biases im Entscheiden oder in der Kognition. Ich glaube, dass das Wissen über alle 146 jetzt nicht per se hilfreich ist, aber zu verstehen, es gibt sie, wir haben sie und was sind so die typischen oder die stärksten hier, ein Bewusstsein dafür zu haben, um auch zu erkennen, vielleicht ist das Erkennen das Schwierigere, aber zu sagen, okay, wir können mal davon ausgehen, dass wir Biases haben, um da zu schauen, wie können wir die Top 4, 5, 6 Biases versuchen, möglichst gut abzuschwächen.
Was wären jetzt die Top 4, 5, 6 Biases, die dir schnell mal einfallen als Übeltäter bei Entscheidungen?
Der Klassiker wäre der Anchor Bias, also die Ankerheuristik, dass Dinge, die wir, das betrifft vor allem Zahlen oder Statements, die wir hören, die setzen für uns so als eine Art Benchmark. Also wir orientieren uns sehr oft an einem ersten Fakt, wenn man so will, und nutzen das ein Stück weit natürlich auch für uns selber, um diese Orientierung zu haben, also im Sinne von typischer Fall, wenn wir in ein Geschäft reingehen, ist in der Auslage meistens so die neueste Kollektion, die halt auch ausgepriesen ist und die setzt uns unbewusst eine Art Messlatte, wie sind denn die Preise in dem Geschäft? Also ist das eher ein Hochpreisgeschäft oder ein Mittelschichtladen oder halt ein Billigladen? Also es ist alles legitim. Aber wir orientieren uns halt an diesem ersten Eindruck, an diesem ersten Price-Tag, den wir draußen sehen und freuen uns dann, wenn wir vielleicht zu einem Kleidungsstück greifen, das vermutlich eh viel zu teuer ist, aber niedriger ist als den Preis, den wir draußen gesehen haben. Gerade auch der Dan O'Reilly, ein sehr, aus meiner Sicht, lesenswerter Psychologe und Verhaltensforscher, unterschiedlichste Experimente gemacht, um zu schauen, woran orientieren wir uns. Und er hatte, kurze Geschichte dazu, er hat auch einen Auftrag bekommen, für eine US-Kirche das Spendenvolumen zu steigern. Und hat halt im ersten Ansatz gebeten, dass bevor Leute die Spendensumme einsetzen, dass sie die letzten zwei Ziffern der Sozialversicherungsnummer eintragen. Und in den USA ist so, das ist eine zufällige Nummer, also sie kann wirklich beliebig zwischen 0 und 99 sein. Also nicht so wie bei uns in Österreich, die an die Jahreszahl gekoppelt ist. Und die haben halt festgestellt, je höher die Sozialversicherungsnummer ist, also die letzten zwei Stellen, desto höher ist auch das Spendenvolumen. Also das Schreiben von, wenn man so will, einer irrelevanten Zahl für meine Spendensumme beeinflusst mich, weil sie eben einen Schwellenwert setzt. Und es macht einen Unterschied, wenn ich halt eine Spendensumme einsetze, ob ich halt vorher 10, 8 oder 12 schreibe oder halt 80, 93 oder 97. Und das wirkt auf uns. Und das ist genauso dieser Ankereffekt im weitesten Sinn. Anderer kann sein, ein Stück weit Confirmation Bias. Ich glaube, der ist sehr stark, dass wir eher oder dazu neigen, auf Informationen zu achten, die unsere Annahme bestätigen. Also wir suchen einfach die Selbstbestätigung oder Bestätigung für unser Gedankenkonstrukt und achten daher eher auf Informationen, die das unterstützen. Und potenzielle Gefahrenhinweise, Kritiken, die kann man dann natürlich auch sehr schnell abschieben mit Blödsinn, Verschwörung, stimmt ja alles nicht. Und da können wir natürlich in die Gefahr laufen, auch wichtige Hinweise zu übersehen. Weil wir halt unser eigenes Bild bestärken.
Nicht gefährden wollen.
Weiterer Klassiker sind so Recency and Primacy-Effekte. Also es macht einen Unterschied, in welche Reihenfolge ich auch Informationen höre. Also es gibt so der berühmte Spruch, halt die erste Information setzt den Wert, ist daher sehr wichtig. Oder auch die letzte Option bleibt, die letzte Sache, die vorgestellt wird. Das ist dann Recency. Also hier unterschiedlichste Arten, auch wie wir uns an Dinge erinnern, wie der Umgang mit Zeit ist, aber auch wie die Informationen aufgeladen sind, ein Stück weit auch mit Emotionen, macht und einen Einfluss und wirkt auf unser Entscheiden.
Und das zum Beispiel ja auch Zahnärzte nutzen, den Regency Bias, indem das bei sehr schmerzhaften, zum Beispiel in keiner Wurzelbehandlung, dann in den letzten 5 Minuten von der Intervention dann irgendwie nur bis überhaupt nichts mehr wirklich gemacht wird, sondern nur irgendwie, glaube, Wasser da hingespült und dadurch eben das ganze emotionale Erleben und die Erinnerung, speziell die Erinnerung, dann viel angenehmer
scheinbar. Wie ein bisschen abgestellt wird, genau, ja.
Okay, das heißt so, Takeaway Bias ist ja. Das heißt einfach, bemühen, sie bewusst zu haben, bemühen, sie erkennen zu können, oder was kann man irgendwie sonst noch jetzt praktisch aus dieser Erkenntnis dann für das Treffen von Entscheidungen mitnehmen?
Jetzt konkret auf Biases bezogen, würde ich sagen, ein Bewusstsein dafür zu haben, dass wir alle unsere, ich sag mal, Brillen tragen, unseren jeder ein bisschen anders auf Dinge draufschaut. Das hängt natürlich ganz viel mit Erziehung, Sozialisierung zusammen. Und ein Stück weit uns dessen bewusst sind. Und ich glaube, dann ist es sehr, glaube ich, oder in meiner Welt sehr klar zu sagen, wenn es an wichtige Entscheidungen geht, macht es einfach Sinn, auch hier so ein bisschen, ich sage mal lieber vor, diesen Sanity-Check zu machen. Mhm. Also ich hole mir eine zweite, dritte, vierte, fünfte Person dazu, einfach um selber ein bisschen mich zu challengen, habe ich einen Knick in der Optik? Habe ich genau diese Verzerrung, diesen Bias? Und das ist schwierig für sich selber alleine zu entdecken. Das schaffe ich eigentlich nur durch den Austausch mit anderen, die halt dann Dinge anders sehen, anders gewichten und hier durch diesen Austausch in Summe die Einzelbiases wieder abgeschwächt werden, ein bisschen ausnivelliert werden.
In dem, was man auch mal die kurz vielleicht durch deren Brillen sehen kann, um in dieser Metapher zu bleiben.
Ja.
Dann führt uns das eh schon so zum Punkt, okay, jetzt so Entscheidungsstrategien, oder zuerst mal der Punkt, so welcher Entscheidungstyp man ist. Drum, Christian, welcher Entscheidungstyp bist du?
Ha. Aus dem Bauch heraus, lass mich noch kurz wieder einen halben Schritt zurück machen. Auch hier gibt es ja unterschiedlichste Modelle, unter Anführungszeichen, oder auch Entscheidungsprofile. Ich würde sagen, das ist der Klassiker und aus meiner Sicht ein sehr gut übersetzbarer, ist die Frage nach Maximizer oder Satisfizer.
Ja.
Also Maximizer mit der Idee, ich versuche meine Entscheidung oder das Ergebnis zu maximieren. Also da fließt ein Stück weit Zeit in die Recherche rein, um möglichst die beste Entscheidung aus den Optionen zu treffen. Der Gegenpol unter Anführungszeichen wäre so ein bisschen der Satisfizer. Also dieser Entscheidungstyp ist zufrieden, wenn die Mindestkriterien erfüllt sind, auch wenn später vielleicht noch was anderes, besseres käme, aber zu sagen, passt, ich bin happy, alles gut und brauche nicht mehr in die Recherche investieren. Also da ist so das Erstbeste, was quasi den Kriterien genügt, im Sinne von good enough, wird auch genommen.
Da kann ich mich ganz leicht einordnen. Das ist ganz klar auf Ersterem.
Ja, also ich sag, ich merke bei mir selber, dass ich ein bisschen dieses Spektrum gut ausgeweitet habe. Ich kam wahrscheinlich auch ein Stück weit aus diesem Maximizer-Eck. Ich habe auch gelernt habe für mich, manchmal Dinge einfach, wie wir vorher gesagt haben, 37%, 80% zu sagen, good enough. Also in dem Moment für diese Entscheidung, ich bin zufrieden mit dem, was ich da vor mir sehe und brauche nicht noch viel tiefer einzusteigen. Mhm.
Oder vielleicht dann so bewusst zu sein, was sind die Kosten, wenn ich jetzt dann noch mehr Zeit für das Entscheidungstreffen verwende.
Also ein ganz einfaches Beispiel. Ich sage immer sehr, sehr liebevoll bei Urlauben oder Städtereisen. Da ist für mich tatsächlich die Hotelauswahl sehr weit hinten angereiht, weil ich sage, das Hotel, was brauche ich in einem Hotel? Ein Bett und eine Dusche. Alles andere kann ich mir vor Ort anders organisieren, also im Sinne von Essen und Aktivitäten. jetzt bin auch nicht der große All-Inclusive-Anhänger, mhm. wo ich sage, ich habe eh vor, Ausflüge zu machen und Dinge zu erleben oder einfach auch nur am Strand zu liegen. Aber auch da ist mir das Hotel eigentlich relativ egal, wie das solange da drinnen ausschaut.
Wenn du eine Dusche hast.
Genau,
wenn du eine Dusche hast. Mindestmaß.
Genau, und da bin ich vielleicht eher auf dem Satisfier sozusagen. Ich schaue ein bisschen auf die Lage. Da gibt es schon Ideen zu sagen, es soll passen. Aber ich brauche da nicht wochenlang alle möglichen Buchungs- und Hotelplattformen durchzurecherchieren. Das ist so ein Punkt, wo ich sage, good enough.
Ja, um eine fette Excel zu bauen und dann da ja. zig Faktoren zu vergleichen.
Genau. Mhm. Also das ist so, und ich sage immer, glaube ich, einer der einfachsten Typologien zu sagen, okay, bin ich eher auf dem Ende oder auf dem anderen Ende. Das ist ein Spektrum.
Ja.
Und das heißt ja auch nicht bloß, weil ich eine Präferenz habe für, ich bin halt eher Maximizer, dass ich nicht auch mal Satisfizer sein kann. Also es ist ja, wir haben irgendwo vielleicht so ein bisschen unseren Schwerpunkt, unser Center of Gravity, wo zieht's uns hin?
Ja.
Und dann haben wir auch einen Spielraum, wo man sagen kann, bei manchen Entscheidungen geht's vielleicht mehr in die eine Ausprägung und bei manchen erlaubt man sich auch ein bisschen mehr in auf die andere Seite zu gehen.
Mhm.
Also das ist so dieses Maximizer, Satisfizer und so die zweite große, unter Anführungszeichen, ich will jetzt gar nicht sagen Typologisierung, sondern eher so im Sinne von Präferenzmodell, wäre dann das Kairos-Entscheiderprofil. Also da gibt's dann die Möglichkeit, auf 8 einzelne Präferenzen oder Dimensionen zu schauen, und zu sagen, wie ist denn so mein natürlichstes Entscheidungsverhalten. Und da kann man dann ein bisschen in die Tiefe gehen, zu sagen, wie sehr höre ich auf die Intuition, wie sehr ist es mir wichtig, sorgfältig zu sein, wie energisch entscheide ich, beziehe ich andere ein oder entscheide ich lieber auch ein Stück weit autonom, bin ich eher so im Sinne von diesem Möglichkeitsraum aufzumachen, also eher auch ein bisschen so Neues zu erlauben und auch bewusst danach Ausschau zu halten oder eher im Bewahrenden zu Hause. Und da kann man dann auch ein sehr schönes Profil auswerten, um selber auch wieder dieses Bewusstsein zu haben, das ist so mein natürliches Entscheidungsbild, Zugang, Präferenzen, um auch hier dann natürlich zu schauen und zu erkennen, naja, wenn ich vielleicht aus meiner Präferenz heraus lieber autonom entscheide, also für mich allein entscheide, dann ist es vielleicht gut, in manchen Situationen das im Hinterkopf zu haben, um dann ganz bewusst wieder mit anderen Kollegen, mit anderen Menschen an eine Entscheidung heranzugehen. Also wenn ich merke, oh, das könnte jetzt hilfreich sein, dass ich hier quasi ein Stück weit auch die Präferenz verlasse oder ausweite.
Und weiß, wodurch mein gegebenes naturelle Entscheidung zu treffen vielleicht Stärken und Schwächen liegen und das dann situativ dann da Gegenmaßnahmen da setzen kann oder auch nicht.
Und das ist wahrscheinlich ähnlich so ein bisschen wie die Frage nach dem Bias. Wir haben unsere Präferenzen und wenn je mehr ich mir dessen bewusst bin, und verstehe, wie die wirken, desto leichter oder desto eher habe ich auch die Chance, hier auch auf, ich sag mal, Gegenmaßnahmen unter Anführungszeichen zu ergreifen. Dann passt. In der Situation passt das Profil super und tippitoppi. Und manchmal hilft es einfach, Unterstützung zu holen oder bewusst den Prozess anders zu gestalten, weil ich da vielleicht ein bisschen einen blinden Fleck habe im weitesten Sinn. Weil ich vielleicht Dinge hier nicht so stark in den Entscheidungsprozess mit reinhol oder so ein starkes Gewicht darauf lege.
Dass dann Sachen zu wenig gewichtet werden, die dann dazu führen, eine schlechtere Entscheidung oder dann eben auch in weiterer Konsequenz dann ein agiles Output. Das heißt, noch kurz drauf, Kairos, weil eben ja Kairos und Kronos, oder?
Genau. Also da ist so die Geschichte dahinter, also nicht nur die Zeit des Entscheidens, sondern aus dem richtigen Zeitpunkt des Entscheidens.
Wir waren vorhin jetzt bei dem Punkt, okay, so statistikmäßig, da zu wissen, wann treffe ich die Entscheidung. Wenn wir von der Statistik ein bisschen weggehen, jetzt mehr zum Bauch, was gibt's da für Systeme in unserem Körper, die uns sagen, jetzt ist der richtige Kairos, jetzt ist die Entscheidung reif?
vielleicht ist das, ist die Frage jetzt auch da wieder ein bisschen differenzierter zu beantworten. Ein Satisfizer, der trifft sehr, also dem stellt sich gar nicht die Frage, weil der trifft ja die Entscheidung, solang's oder sobald's good enough ist. Also der ist wahrscheinlich im Entscheidungsmodus einfach schneller.
Mhm.
Ich glaube, die Frage ist eher wichtig für diese Maximizer, also die noch mehr suchen, noch mehr in die Analyse gehen, noch mehr recherchieren. Da ist, glaube ich, der Zeitpunkt wichtiger zu finden, zu sagen, good enough. Also ist die Qualität im Sinne der Daten wird nicht mehr signifikant besser. Und hier auch dann, sind wir wieder zurück beim Mut, auch die richtige Entscheidung zu treffen. Und das kann ich natürlich, starke Maximizer helfen sich natürlich auch ein Stück weit, indem sie es eben wieder über Statistik beantworten, sagen ca. 80%, ca. 40% oder ein Drittel, um hier selber quasi einen Fallback-Punkt, eine Sollbruchstelle einzubauen und sagen, okay, passt bis hierher, sammeln wir und ab dann weiß ich oder glaube ich an die Zahlen, an die Statistik, dass es reicht. Mhm. Also das ist so ein bisschen der statistische Kniff unter Anführungszeichen.
Das finde ich ein schöner Punkt, da die Sollbruchstelle da einzubauen.
Ja. Und am Ende des Tages, und das ist natürlich, glaube ich, was du jetzt angesprochen hast, im Sinne von Bauch oder andere Systeme in unserem Körper, ich glaube, mit der Erfahrung entwickeln wir auch ein gutes Gespür zu tun, wo wir halt eher auf dem Excel-Sheet vertrauen als auf dem Bauchgefühl, weil es einfach klarer ist. Es ist erklärbar, ich kann dir ein Excel-Sheet hinlegen und sagen, schau her, rechne es nach.
Mhm.
Ich kann aber nur sehr schwierig zu sagen, ich habe ein Bauchgefühl.
Ja.
Das ist so ein, wo kommt das her? Wie ist das belegbar? Wir brauchen unsere Artefakte, wir brauchen Beweis, wir müssen ja alles doppelt und dreifach absichern. Und da ist halt Bauchgefühl ein bisschen am hinteren Ende der Beweisfähigkeit.
Ja.
Also muss man jetzt sehr, sehr hart formulieren. Und selber kann ich als Expertin ganz klar sagen, ich spüre das, ich bin mir sicher, aber diese Beweisführung ist dann, die leider sehr oft gefordert wird, ist dann natürlich das
Gerade im Unternehmenskontext, wenn ich CEO Entscheidung trifft, dann ist das relevant.
Ja, und das Spannende ist, da gab es eine super spannende Studie, die gezeigt hat, dass gerade der C-Level, also Vorstände, sehr gut die Entscheidung aus dem Bauch treffen, aber dann quasi dieses Bauchgefühl belegen lassen. Also die schicken dann Assistenten und ihre Teams los, um die Zahlen, Daten zu sammeln.
Die das untermauern.
Die das dann untermauert. Also die kommen da, also die sagen, ich das und das und das, ich steht an, sucht mal bitte die Informationen, macht mal die Recherchen und so weiter. Und also die CEO sagt gar nicht, bestätigt mal die Entscheidung, sondern...
Also nicht direkt.
Nicht ganz direkt, genau. Aber sagen, da steht die Entscheidung, ich brauche die Informationen. Für sich selber haben sie vielleicht ein kleines Entscheidungstagebuch oder haben sich ihr Bauchgefühl so ein bisschen notiert. Und so im Schnitt 2 Wochen später kommen dann die Zahlen und die Belege, die genau das bestätigen.
Mhm.
Und hier jetzt, wenn wir vorher über Mut gesprochen haben, die Entscheidung in der Unsicherheit zu treffen, kommen wir jetzt auf dieses Vertrauen auf einmal ganz stark rein als Wert des neuen Entscheids. Also hier auch das Vertrauen in das eigene Bauchgefühl zu haben und sagen, ja, das ist valide, ich kann es vielleicht nicht belegen im ersten Moment, aber es hat eine Berechtigung.
Mhm.
Und nicht nur das Vertrauen in das eigene Bauchgefühl, sondern viel schwieriger, ja, das Vertrauen in das Bauchgefühl anderer, die vielleicht Entscheidungen oder Empfehlungen treffen. Also hier wird in Zukunft Vertrauen, hoffe ich, und propagiere ich auch sehr stark, eine viel stärkere Rolle im Entscheidungsprozess spielen. Weil wir genau dieses feinstoffliche, zwischenstoffliche nicht immer benennen können. Es lässt sich sehr wohl, erfahren, entdecken, aber das ist ein sehr aufwendiger Prozess und bedarf auch gute Interviewtechnik und gute Gesprächsführung, um auch zu schauen, wo kommt das her, was sind die Auslöser.
Also wo kommt genau was her?
Dieses Bauchgefühl. Also wenn ich jetzt sage, ich gehe, also mein Bauch sagt, eher Option B, das auch damit gründen zu können, genau diese Beweisführung zu schaffen.
Ja.
Das ist die riesengroße Herausforderung, glaube ich, in der Zukunft. Und da brauchst Vertrauen zu sagen, mein Bauch sagt's. Und vielleicht da noch so der kleine Hinweis, ich würde das Bauchgefühl eher als Warnsignal verstehen. Also wenn sich der Bauch nicht äußert, wenn ich kein ein neutrales Gefühl habe, wird schon passen. Mhm. Wenn ich ein sehr gutes Gefühl habe, das kann ein bisschen täuschen vielleicht, aber ich würde vor allem auf den Bauch hören, wenn ein schlechtes Gefühl dabei ist. Dieses Warnsignal aktiv aufzugreifen, zu verstehen und dem sehr viel Gewicht zu schenken. Mhm. Und wenn mir alle Zahlen sagen, das wird so und der Bauch sagt, nö, irgendwas passt nicht, dann ist genau dieses Signal, dieses Warnsignal ganz, 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 ganz wichtiges.
Ja. Und wenn der Bauch jetzt sagt, nein, dann, was mache ich dann? Gehe ich dann nochmal in eine Schleife von Recherche oder irgendwo der Punkt, wo ich sage, okay, ja, schön und gut, die Zahlen sagen das, aber ich entscheide mich trotzdem dagegen. Was können dann dort Wege sein, mit dem sinnvoll umzugehen?
Ja, also ich würde sagen, auch da klassisch, es kommt drauf an. Also wenn ich die Zeit habe, dem nochmal nachzugehen und hier in die Recherche zu gehen und vielleicht nochmal vielleicht andere Aspekte reinzubringen oder mir auch vielleicht leise Stimmen zu holen im Sinne von Kollegen und Mitarbeiter oder Expertinnen, ist das, glaube ich, ein guter Invest. Also hier ganz gezielt zu sagen, ich möchte dem nachgehen. Ich möchte am Ende des Tages möchte ich ja mit einem guten Gefühl entscheiden. Ja. Um auch als Mensch ganzheitlich dahinter stehen zu können. Und wenn ich jetzt gegen mein Bauchgefühl entscheide, dann gibt's ja der Klassiker mit, ich hab's ja eh gewusst.
Dass er im Nachhinein kommt.
Aber das kommt im Nachhinein und da ist es dann zu spät, weil da ist die Entscheidung ja sehr oft schon getroffen. Mhm. Also es ist ich hatte ja schon ein unangenehmes Gefühl oder ich war mir eh nicht ganz sicher. Dann ist sehr plump die Frage zu stellen, warum hast du es nicht verhindert, was gesagt, was getan? Und das ist, sag ich mal, der Handlungsaufruf fast, zu sagen, wenn es ein schlechtes Bauchgefühl ist, achte darauf. Mhm. Da gibt es eine ganz coole Geschichte, die ich auch bei mir in einem meiner Podcasts schon mal kurz erzählt habe, von einem Rennfahrer, der von der Strecke her ist, der ist aus einem Tunnel rausgekommen und dann ist eine scharfe Rechtskurve gekommen. Und also war an erster Stelle und fährt mit Vollgas aus dem Tunnel raus. Und von der Außenperspektive sieht man nur, dass er in dem Moment auf die Bremsen gesprungen ist. Also der hat wirklich eine Vollbremsung hingelegt. Was er nicht wusste, dass hinter der Kurve ein Unfall geschehen ist. Also er wäre mit Vollgas um die Kurve an einen Auffahrunfall reingefahren. Wäre wahrscheinlich auch für ihn nicht ganz gut ausgegangen. Und das ist lange ein Rätsel geblieben, wie der Rennfahrer, warum bremst er? Er hat es nicht sehen können. Der kommt aus dem Tunnel raus, scharfe Rechtskurve. Wieso bremst er? Er konnte den Unfall nicht sehen. Und das haben sie lange versucht zu entschlüsseln und zu analysieren und sind eben dann durch Tiefeninterviews dann draufgekommen und haben das versucht nachzustellen. Und da hat sich dann herausgestellt, dass der Unterschied waren die Leute auf der Tribüne. Wenn ein Rennfahrer aus einem Tunnel rauskommt, schauen dir die Leute entgegen. Also normalfalls fährt er auf helle Gesichter zu. Weil aber nach der Kurve der Unfall war, haben die Leute zum Unfall rüber gesehen. Und dadurch waren nicht die Gesichter, die er gesehen hat, sondern einfach die Haare auf der Seite. Es war einfach das Bild der Tribüne war dunkler als sonst. Und da hat das Bauchgefühl sofort getriggert und hat dieses Bremsmanöver hoch unbewusst in wenigen Millisekunden eingeleitet. Und das ist das, was wir vorher schon gesagt haben. Es braucht dann dieses, also in dem Moment hat er absolut richtig gehandelt. Und er hat sich selber auch nicht ganz erklären können und eben im Nachgang tiefen Interviews versucht, das Ganze noch einmal darzustellen, zu simulieren. Da sind sie dann draufgekommen. In dem Moment hat er nicht die hellen Gesichter gesehen, sondern halt nur halbe Gesichter oder teilweise halt die dunklen Haare. Und dieser Unterschied zu sonst, da war irgendwo ein Impuls zu sagen, da passt was nicht. Und im Zweifelsfall bremse ich. Und das ist die Macht des Bauchgefühls. Und wenn sowas kommt, bremsen. Mhm. Und wie immer dieses Bremsen aussieht. Tatsächlich auf die Bremse steigen, im Fall von dem Rennfahrer, oder halt zu sagen, passt, vielleicht gehen wir die Entscheidung noch nicht an, schauen wir nochmal drauf, versuchen wir das zu gründen, wo das herkommt. Und das kann vielleicht auch unberechtigt sein. Aber gerade bei so Warnsignalen, wenn man sich die Haare aufstellt, wenn man kein gutes Bauchgefühl hat, wenn irgendwo was da ist, das erlauben und auch ein Stück weit zuzulassen und auch anzusprechen.
Mhm. Eine sehr spannende Geschichte. Mir ist gerade eine Erfahrung hochgekommen. Vielleicht kann man zu der vielleicht leichter relaten als wie zu einer Rennfahrergeschichte. Und zwar, dass, vielleicht kennt das manche, das Gefühl, oder wenn man aus der U-Bahn aussteigt und dann irgendwie wegläuft und dann auf einmal schon spürt, okay, da ist jetzt eine Kontrolle, obwohl man die Kontrolleure noch gar nicht sieht, aber eben halt das Verhalten von den Leuten, die schon ein bisschen weiter vor einem sind, anders ist, dass die auf einmal langsamer werden zu einer Stelle, wo es überhaupt gar nicht üblich ist, sonst langsamer zu sein. Und das fand ich dann immer spannend, irgendwie dann so Spiegel zu haben, über die Menschen schon über die Ecke sehen zu können.
Ja.
Vielleicht war das halt genauso dort, dass er
ja, also gerade bei, so sehen konnte. Bei Fahrschein-Kontrollen ist es ja oft an neuralgischen Punkten, an Ausgängern, wo halt auch ein Stück weit, weil die Kontrolle Zeit braucht, staut sich ein bisschen vielleicht mehr als sonst. Und wenn man das vielleicht einmal erlebt hat, weiß man schon, okay, da geht's langsamer. Und das kann schon ein guter Hinweis sein. Also je nachdem, wie jetzt, man selber einen Fahrschein hat oder nicht, kann das absolut in Ordnung sein und sagen, passt, alles kein Thema, da ist meine Jahreskarte.
Oder man wieder einsteigt oder sonst.
Oder man wartet vielleicht noch kurz oder steigt vielleicht nochmal in die U-Bahn oder fährt weiter, ja. Klammer, bei der Endstation ist es doof. Ich habe es tatsächlich mal erlebt, vergessen den Fahrschein zu zwicken und bei der Endstation bin ich dann draufgekommen, also der Kontrolleur, wir sind gemeinsam draufgekommen, dass vergessen habe zu zwicken ist. Da kommt man dann nicht mehr raus.
Ja. Dann lass uns noch vom Punkt angehen, oder das mich interessieren wird. Würdest du differenzieren zwischen Intuition und Bauchgefühl?
Ja. Ja. Also, wann immer wir Entscheidungen treffen, egal was wir tun, wir machen diese Erfahrungen, die ein Stück weit auch gespeichert werden. Also wir haben bei uns ein sehr gutes Langzeitgedächtnis bei uns im System, im Hirn, das Erfahrungen, Emotionen, Erlebnisse abspeichert. Das Bauchgefühl, sage ich einmal, oder andersrum, was wir machen, lassen wir noch kurz die Gefühle weg, was wir machen, wir machen ja ständig in unserem Hirn unter Anführungszeichen einen Abgleich. Kommt mir die Situation bekannt vor? Ist sie gut oder schlecht für mich?
Mhm, also Schemata, um das einzuordnen.
Nach Schemata, ja. Nach Muster, da werden einfach Schubladen durchgesucht. Kenne ich da schon was? Ah ja, passt, hat die letzten 100 Male so geklappt, machen wir es halt wieder. Dann bleibt es im Unbewussten. Also dieses automatisierte Abarbeiten ist genau dieses, kommt mir das bekannt vor? Ja, passt, da habe ich die Antwort, gut ist. Was jetzt die Intuition macht, die verknüpft bestehende Situationen mit Vergangenen, um aus der Intuition heraus Lösungsvorschläge zu geben oder zu machen. Also die Intuition kann man so ein bisschen mit weniger mit dem Emotionalen des Bauchgefühls, sondern schon eher mit ein Stück weit Faktischem erklären. Also da werden Lösungen geschaffen, da gibt's Geistesblitze. Oder da verbindet man genau diese vergangene Erfahrung mit was Neuem und teilweise wird auch was Neues konstruiert. Also da werden aus vergangenen Erfahrungen in Kombination mit der jetzigen Situation wird Neues erschaffen. Das sind dann die klassischen Geistesblitze, entweder wenn es sehr eng ist oder wenn quasi der Geist frei läuft. Klassisch duschen und laufen. Das sind immer die schönen Beispiele. Also da ist quasi unser Hirn im Abgleich, im Schauen und verbindet dann halt neue Sachen. Und das wäre dann diese Intuition, die sehr stark an auch am faktischen Beispielen geknüpft ist, wo auch etwas ein neues Inhaltliches, wenn man so will, rauskommt oder ja, was Neues rauskommt. Das Bauchgefühl ist eher ein bisschen anders gelagert. Das gibt uns ein Gefühl, ist das jetzt gut oder schlecht, aber losgelöst von einem Lösungsvorschlag, wenn man so will, oder einem Geistesblitz. Also es ist eher das Bauchkribbeln, ohne genau zu wissen, wo es herkommt. Ein gutes Gefühl, vielleicht ohne genau zu wissen, was war jetzt der Auslöser.
Ja.
Und die Intuition zeigt mir schon sehr stark inhaltlich, entweder in eine Richtung, also da ist diese Richtung dabei, das Inhaltliche, oder hat schon diesen Geistesblitz, um auch inhaltliche Vorschläge oder Möglichkeiten aufzuzeigen.
Ist dann viel konkreter und das Bauchgefühl hat mehr was Vages.
Das Bauchgefühl ist deutlich diffuser und die Intuition, die ist schon richtunggebend, richtungzeigend dabei. Ja.
Aber wenn man jetzt sagt, okay, ich habe einfach noch nicht so viele Erfahrungswerte, auf die ich zurückgreifen kann, kann ich da trotzdem irgendwie... Habe ich nur trotzdem Möglichkeiten, um mit Aspekten meines Unbewussten. Ich denke jetzt gerade so an innere Selbstanteile da, ja, die zu, ja, nutzen.
Ja, also ganz klare Antwort, ja. Ich sag mal, Intuition und Bauchgefühl, beides braucht Erfahrung, um darauf zurückzugreifen, um hier zu sagen, also das Bauchgefühl würde sagen, geht sie aus oder geht sie nicht, ja, aus. Und Intuition eben, um diese Lösungsrichtung an inhaltlichen Vorschlägen und Anführungszeichen zu machen. Zeigt sich auch durch ein paar Studien, dass jetzt da teilweise Alter eine Rolle spielt. Wie ich vorher gesagt habe, C-Level entscheidet sehr oft intuitiv oder man hat intuitiv schon eine sehr gute Richtung und lässt es halt dann bestätigen. Also dass hier die Intuition eine größere Rolle spielt. Ja klar, weil ich mehr Erfahrung auch vielleicht in einem spezifischen Gebiet habe. Heißt aber nicht, dass junge Menschen jetzt keine Intuition haben können. Haben sie genauso, sie haben genauso ganz viele Erfahrungen. Vielleicht können sie noch ein bisschen eingeordneter als vielleicht, sag jetzt mal, C-Level-Manager, Managerinnen, die natürlich auch das schon in einem anderen Kontext oder stärker im Kontext sehen können. Und wir alle können unser Bauchgefühl, unser Unbewusstes ein Stück weit aktivieren. Und zwar ganz einfach, indem wir eine Münze werfen.
Mhm.
Also sehr oft haben wir bei Entscheidungen eine klare Präferenz. Und dann entscheiden wir in die Richtung, ganz klar. Spannend ist es eher so bei bisschen indifferenten Entscheidungen, wo ich vielleicht noch selber keine Präferenz habe, wo ich sage, ja, eigentlich, also bewusst, ich im Bewusstsein sage, es ist mir jetzt in dem Moment eigentlich egal.
Ja.
Ob das jetzt, ganz einfaches Beispiel, im Flieger, wer viel fliegt, Langstrecke war immer die klassische Frage, Chicken or Pasta. Und das ist einem irgendwann einmal auch tatsächlich egal. Glauben wir.
Mhm.
Ich kann aber jetzt eine Münze werfen. Und ich sage, Kopf ist Chicken und Zahl ist Pasta. Und es geht jetzt weniger darum zu sagen, das, was dann oben liegt, das gewinnt tatsächlich, sondern ich merke irgendwann, wenn ich die Münze werfe, dass irgendwas in mir sagt, ich würde aber gern schon selber entscheiden. Also wir wollen ja autonom entscheiden, wir wollen ja selbstbestimmte, ja, Wesen sein. Und ab dem Zeitpunkt, wo ich eine Entscheidung auslagere an andere oder halt den Zufall, die Münze,
dass sich dann was meldet.
Dann meldet sich was und sagt, spätestens, wenn ich die Hand hochhebe, ja, passt. Oder, na, machen wir 2 von 3. Und dann ist klar, was zumindest mein Unbewusstes mir sagen will.
Ja, wenn ich da diese emotionale Reaktion, genau, auf dieses Externe bekomme.
Und wenn es tatsächlich wurscht ist, dann ist es tatsächlich auch egal und dann ist es, aber dann verschwende auch keine Zeit mehr damit und bestell halt das, was dir die Münze zeigt. Also hier durch dieses, unter Anführungszeichen, Abgeben von dieser Selbstbestimmung, von dem Entscheidungsmodus, da meldet sich unser Bauch oder ein inneres System und sagt, Moment, ich will schon in der Kontrolle über uns sein als Wesen. Und das lässt sich ganz einfach aktivieren.
Das heißt, ich muss zuerst mal die Bereitschaft, die Offenheit haben, was abzugeben, um es dann wirklich annehmen zu können, könnte man so formulieren?
Ich würde gar nicht sagen, die Bereitschaft, es abzugeben. Also wir tun ja nur so. Also ich lasse die Münze entscheiden. Aber ich
habe ein Veto.
Natürlich, ich habe ein Veto. Und genau dieses Veto kommt aus dem Bauch. Die kommt aus dem Unbewussten und sagt, Moment, na, 2 von 3. Oder, Und genau das ist quasi das, wo ich sage, ich kann das Unbewusste ins Bewusstsein holen. Ich kann es, indem ich so tue, als würde ich es auslagern durch den Münzwurf, die Entscheidung, kann ich quasi das Unbewusste antriggern. Sofern ich die Bereitschaft habe, darauf zu hören.
Ja.
Klar, die braucht.
Mhm. Ja, das nehme ich mit. Dass das ein cooles Antriggern sein kann.
Ja, das geht ganz einfach, ganz schnell und in vielen Fällen.
Ja, voll eine sehr praktische Lösung.
Ja.
Weil eine finde ich auch sehr praktische Lösung, die ich sehr cool finde, ist diese 10-10-10-Regel. Mhm. Also einfach das Überlegen, okay, ich entscheide mich für A, wie fühlt sich das in 10 Minuten an? Oder, nein, ich glaube, eigentlich ist es mit 10 Stunden, aber man kann ja auch 10 Minuten machen. Ja. 10 Tage, 10 Monate, 10 Jahre und das, ich finde, unglaublich spannend, finde dann aus dieser Retrospektive dann die Gegenwart anders wahrzunehmen. Und das führt mich, glaube ich, einfach zu einem Punkt, der mich sehr, sehr geprägt hat, dass ich vor ein paar Jahren was den Löffel abgegeben habe, aufgrund von einer medizinischen Komplikation und einfach sehr exponiert war zum Thema Tod und meinem Tod und meiner Sterblichkeit. Und dass das so unangenehm war, aber jetzt dann ich schon auch als sehr wertvoll empfinde, dann eben da diese kleine Zeitreise zu machen. Okay, hey, wie wird sich die Entscheidung anfühlen am Ende des Lebens? Wie würde ich darauf zurückblicken? Und dass das zumindest für mich vielleicht manchmal auch viel Mut gibt, dann Sachen zu tun, auch wenn sie vielleicht mit Unsicherheit verbunden sind, weil es für mich dann ganz konkret zu dem Punkt von der Reue kommt. Es ist zwar vielleicht unsicher, es zu tun, es zu wagen, aber wenn ich mir das vorstelle, ich würde es am Ende bereuen, es nicht zu versuchen. Und das da noch ein, glaube ich, hilfreicher,
hilfreicher
Sache finde.
Und ich würde das gerne sogar noch ein bisschen erweitern, nämlich nicht die Frage, wie fühlt sich die Entscheidung in 10-10-10 an, wenn ich sie treffe, sondern genau das gleiche Gedankenspiel auch zu machen, wie fühlt sich an, wenn ich es nicht treffe. Also wir fokussieren ja sehr oft auf die Frage, wie ist das, wenn ich mich entscheide, etwas zu tun. Und da sind wir wieder genau bei dieser Komponente, die halt manchmal ein bisschen zu kurz greift, aber was ist, wenn wir es nicht tun? Und auch das einfach durchzudenken. Und ich glaube, da kommen auch ganz viele Erkenntnisse her. Weil zu sagen, wie fühlt sich es in jetzt ein sehr, wie soll ich sagen, weltliches Beispiel, zu sagen, wie fühlt sich es an, wenn ich mir das Auto kaufe, jetzt in 10 Tagen, 10 Monaten, 10 Jahren. Das ist die eine Variante. Und kann man sagen, ja, passt. Aber dann auch zu sagen, wie fühlt sich es an oder wie wäre es, wenn ich es nicht tue oder wenn ich die andere Variante nehme. Und ich glaube, auch diese Möglichkeit des Nichtentscheidens mit zu berücksichtigen, gibt sehr, sehr viele Einblicke. Gerade was du jetzt auch angesprochen hast, mit wenn ich es nicht mache, werde ich es irgendwann mal bereuen. Und ich glaube, dieses Bereuen, jetzt sehr groß gesprochen, ist natürlich etwas, was ich sage, dass ich kann vielleicht Entscheidungen oder ich werde Entscheidungen bereuen, wenn ich sie treffe. Aber es wird auch wahrscheinlich sehr viele Entscheidungen geben, die ich bereuen, weil ich sie nicht getroffen habe. Und da ist diese Zeitreise, wenn man so will, glaube ich, ein ganz mächtiges Tool, um auch hier sich stärker im Klaren zu werden, wie wichtig ist es mir denn jetzt und oder später.
Ja. Und dann sind wir vielleicht auch wieder beim Punkt, wo, okay, zu diesem zyklisch emergenten immer besser werden, wenn ich Entscheidungen treff und dann sich rausstellt, okay, ja, war doch nicht so gut, dann habe ich aber trotzdem Informationen gewonnen, im Vergleich, wenn ich es so nicht mache und erst viel, viel später drauf komme, dann habe ich dann erst Informationen zu einem Zeitpunkt, wo es mir vielleicht gar nichts mehr bringt, weil ich gar nicht mehr die Möglichkeit habe, dann was zu verändern, es anders zu gestalten. War das einem Film, den ich sehr gerne mag, Before We Go, gibt's eine Aussage, there are always options, we're sometimes just afraid to look at them. Ja. Das habe ich auch für mich als sehr mächtiges Tool irgendwo erlebt. In unterschiedlichen Situationen dieses dann auch manchmal diesen Raum der Optionen maximal aufzumachen. So in einer Beziehung. Es gibt irgendeinen Konflikt und dann zu sagen, okay, aus dem Konflikt können sich Konsequenzen ergeben. Und was ist der maximale Raum der Konsequenzen? Und dass das vielleicht zuerst mal bis sich abstrus anhört, okay, maximaler Raum, wir können sagen, okay, in der nächsten Minute trennen wir uns oder wir können sagen, in der nächsten Minute beschließen wir morgen zu heiraten. Aber dass das dieses maximal aufmachen, ich finde, eine Versteifung auf ein, zwei Optionen auflöst und man dann Sachen sehen kann. Und ja, da auch noch Modelle gibt, dieses Rap-Modell, wo das dann halt auch aufgreift. Oder was siehst du da noch für wichtige Punkte bei diesen Optionen sehen können?
Ja, also ich glaube, was ich dann noch gerne ergänzen würde, also ja, dieses ein Stück mehr in Szenarien zu denken, also so wie du sagst, den Raum aufzumachen und vielleicht auch weiter aufzumachen, als man im ersten Moment denkt. Das, glaube ich, ist ein guter Hinweis. Und ganz großer Fan von, und wenn wir merken, wir haben jetzt drei Optionen am Tisch und irgendwie passen die noch alle nicht, dann aber auch die Chance aufzugreifen und sagen, dann entwickeln wir neue. Also hier dann durchaus auch in die unter Anführungszeichen in die Toolkiste von Innovationstechnik reinzusteigen und sagen, passt, wir haben die Chance, neue Wege zu gehen, aber dann überlegen wir uns, wie der aussehen kann, wie der soll und schaffen uns dadurch, da sind wir wieder bei ein bisschen diesem gestalterischen Aspekt, schaffen uns die Zukunft, bauen neue Optionen, entwickeln neue Optionen, vielleicht auch als Kombination aus dem Bestehenden, aber hier auch die Chance zu nutzen, Neues gestalten zu können und nicht nur, sag ich mal, Konsequenzabwickler oder Entscheider zu sein. Wenn ich sage, okay, es gibt ABC, dann ist mir immer die Frage, und welche Option haben wir noch nicht berücksichtigt?
Mhm. Also so im echten Leben den metaphorischen ChatGPT-Knopf drücken, okay, generieren wir jetzt eine neue Antwort oder generieren wir neue 5 Optionen.
Genau. Und vielleicht sind 4 von denen nicht möglich. Und mit hoher Chance ist dann vielleicht doch etwas dabei, wo man sagt, puh, haben wir noch gar nicht berücksichtigt, bedacht, das könnte wert sein, hier reinzusteigen und, und das Ding weiterzuentwickeln.
Ja. Heißt eben, dass man da die quantitative Strategie dann fährt, wenn man merkt, okay, die vorhandenen Optionen sind einfach gerade noch nicht stimmig oder passend und dann das weiter aufmacht.
Genau. Und wie bei jedem Brainstorming, da zählt die Quantität vor der Qualität. In dem Moment heißt es einfach, viele Ideen zu sammeln und das Gewichten, das Auswerten, das Ausformulieren, das machen wir dann später. Aber da im Moment wirklich zu sagen, passt, wir erlauben uns den Raum und machen ihn groß.
Ja.
Das ist empfehlenswerte Strategie, ja, oder Taktik.
Dann, so gegen Ende hin, kannst du aus deiner Erfahrung bestimmte Veränderungen identifizieren, konntest du beobachten, die sich einstellen, wenn Personen oder vielleicht dann Organisationen in der Lage sind, bessere Entscheidungen zu treffen?
Also mein erster Impuls war, es erleichtert ungemein.
Was erleichtert das?
Genau, was erleichtert das? Und ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun, diese ein Stück weit Unsicherheit zu akzeptieren. Und das schließt sich ja wieder der Kreis zu den paar Themen, die wir schon immer wieder angerissen haben. Ich glaube, wenn wir verstehen oder uns eingestehen, formulieren wir so, dass wir nicht mit 100%iger Sicherheit entscheiden können, dass es diese Unsicherheit gibt, entlastet es. Wir müssen nicht noch mehr, noch höher, noch schneller an Daten kommen, in die Analyse gehen, in die Recherche machen und da noch und dort noch. Wir können einfach sagen, es reicht auch. Also hier auch zu sagen, natürlich, wir können noch 2 Wochen weiter drüber nachdenken, aber es wird nur marginal, vielleicht überhaupt besser.
Mhm.
Und ich glaube, es erleichtert zu sagen, wir wissen es nicht. Wir haben unser Bestes getan, wir haben unsere Ressourcen genutzt, um uns gut darauf vorzubereiten, um die Optionen durchzudenken. Und genauso diese Unsicherheit auch als Bestandteil des Entscheidens zu akzeptieren, weil am Ende des Tages, wir können ja nur entscheiden, wenn etwas unsicher ist. Wenn etwas sicher ist, brauchen wir es gar nicht zu entscheiden. Also dann braucht es nicht uns zu entscheiden, weil dann ist es ja in sich schon entschieden. Und da ist so mein Erleben, wenn dieser Groschen fällt, tun sich Leute auf einmal leichter zu entscheiden und sagen, ja, wir haben getan, was möglich ist, aber wir wissen, dass diese Perfektion, diese 100%, dass die nicht erreichbar sind beim Entscheiden. Und das erleichtert, das schafft auf einmal Freiräume, anders an die Sache ranzugehen und eher auch in dieses Kurzzyklische reinzugehen. Also es gilt nicht mehr so diesen einen Weg vorzuplotten und zu analysieren und und sagen, passt, wir gehen jetzt einmal die Richtung und dann schauen wir weiter. Und genau dieses Erlauben von, dann schauen wir weiter, ermöglicht Flexibilität. Also es wird auf einmal ein bisschen freier, es wird lockerer, weil ich die Chance habe, mich neu auszurichten in diesen Zwischenstopps.
Also wenn ich geschafft habe, da die Unsicherheit, die ja dieser essentielle Teil oder dieses Merkmal dann auch von der Entscheidung ist, zu integrieren, dass das Druck rausnimmt, entlastet und ich dann leichter, schneller Entscheidungen treffen kann.
Also das ist, glaube ich, eine Beobachtung, die ich gerne auch mache, weil ich das einfach auch schön finde, befreiend finde, wenn dann irgendwann mal Leute sagen, ja, lass mal es gut sein, es ist good enough. Und für sich auch formulieren können, es ist gut genug.
Mhm.
Also auch diesen wir müssen es vorhersagen, wir müssen es durchanalysieren, das erzeugt auch ungemeinen Druck, weil dann kommt immer noch, haben wir schon daran gedacht und jetzt hat sich da was verändert und jetzt sind da wieder vielleicht Neuigkeiten aufgetaucht oder da steht eine Wahl an, die das politische System wieder verändern kann oder die Weltordnung, also je nachdem, auf welcher Skala wir denken. Und da ändert sich so laufend, so schnell immer wieder die Dinge, dass man dem gar nicht nachkommen kann und da einfach so sagen, passt, for now, good enough, ready to proceed. Und dann ins Tun zu kommen und das zeigt dir wieder, waren wir auf dem richtigen Weg und gibt dir sehr oft auch wieder Bestätigung, dass es gut war zu beginnen. Und da haben wir wieder genau diese beiden, eigentlich drei Komponenten, eben dieses ein Stück weit Intuition, mehr auf den Bauch zu hören und nicht alles in eine Excel-Sheet zu packen und das auch zuzulassen. Das Vertrauen darauf und den Mut, trotz der Unsicherheit oder gerade wegen der Unsicherheit und dem Bauchgefühl in die Entscheidung zu kommen. Und das gibt sehr schnell auch Erfolgserlebnisse, weil die Schritte nicht mehr so groß sind. Und kleinere Schritte kann ich auch leichter gehen.
Also dann denke ich auch in dieser Philosophie von fail quick und learn quick, oder?
Genau, das sagt man dem John Kelly von IDEO zu dem Spruch fail early in order to succeed sooner. Also genau, schneller zu erkennen, sind wir am richtigen Weg.
Ja, ja.
Und dazu muss ich es aber ausprobieren. Weil am Reißbrett, im Excel-Sheet, habe ich keine Handlung. Da habe ich bestenfalls eine Idee einer, so könnte es funktionieren. Aber wie es in der Realität ausschaut, das können wir tatsächlich nur in der Realität, in der Umsetzung, beim oder nach der Entscheidung erst erkennen und wahrnehmen.
Das heißt, als Conclusio so mutig in die Entscheidung und Umsetzung
geht. Absolut, yes.
Ja.
Das war die heutige Folge des Entscheidungsnavigators und ich hoffe, dass du wieder einige Impulse für dich mitnehmen hast können. Wenn du noch auf der Suche nach der nächsten guten Entscheidung bist, dann findest du alle weiteren Informationen auf unserer Website entscheidungsnavigator.com. Und wenn du das Thema Entscheiden in deiner Organisation anpacken willst, dann hast du jetzt die Möglichkeit dazu. Sichere dir einen Platz für dein unverbindliches Erstgespräch mit Christian. Gemeinsam schaut ihr auf deine aktuelle Entscheidungssituation und findet heraus, welche Schritte notwendig sind, um dich voranzubringen. Den Link dazu findest du ebenfalls unter entscheidungsnavigator.com oder in den Shownotes zu dieser Folge. Zu guter Letzt, vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Es ist deine Entscheidung.